Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 16.04.2008 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über NB Radiotreff 88,0.
London, Venice, Nova Cento, Palamondo, Iras, Porta Boco, Perpugi, Leute, Facila, Vento, Nun de Loco, Flugucci, Aloco, De Alglavo, San Gonzo, Ifanta, Gila, Roman, Tiras, Famili.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle und wir haben in unserer heutigen Mittwochssendung ein besonders schönes Thema für Sie ausgesucht. Jedenfalls empfinden wir es sehr gut und interessant, aber zunächst erstmal wollen wir es nochmal vorstellen. Wer ist heute im Studio? René,
Werner und Werner sind im Studio. René ist ja unser strenger Regie- und Techniker.
Und
wir sind vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind beauftragt, auf Wunsch der Bevölkerung von Neubrandenburg und Umgebung, unsere Bewohner über Esperanto aufzuklären, über Esperanto zu erzählen und ihnen unsere Sprache, unsere Idee und unsere Bewegung nahezubringen.
Ja, und das Thema, das wir heute ausgesucht haben, das ist der Bericht über eine Serie, die in der Zeitung Der Morgen über Jahrzehnte in der DDR erschienen ist, zu einer Zeit, als niemand daran geglaubt hätte, dass sowas möglich ist, aber die Einzelheiten sagen wir Ihnen später, wir wollen mal beginnen. Das heißt nämlich, das ist die Esperanto-Serie Der Morgen und die ist von 1965 bis 1990 gelaufen und jetzt gehen wir mal in das Buch selbst hinein, das Peter Löfsen und Paul Lindner sind die beiden Autoren, die diese Serie verfasst haben und wir wollen mal gleich zum ersten Punkt gehen. Werner, kannst du mal da oben beginnen?
Ja, wenn wir über eine solche Geschichte erzählen, muss man dazu sagen, dass in der DDR Esperanto ja verboten war, und zwar durch ein Gesetzblatt, was ja schon 1949 erschien, wir werden darauf noch zurückkommen, und das wurde erst, und zwar nicht durch ein neues Gesetzblatt 1965 aufgehoben, sondern einfach, man ließ es von zentraler Stelle der Regierung der DDR so durchsickern, dass Esperanto nun wieder genehmigt sei. Wie kamen wir auf diese Geschichte? Und zwar gab es, Werner, du erinnerst dich vielleicht, eine Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung des Esperanto im Kulturbund der DDR. Ganz offiziell hieß sie Arbeitsgruppe zur Erforschung der Geschichte des Esperanto-Verbandes im Kulturbund der DDR, abgekürzt AGG. Da waren etwa 30 Personen beteiligt und die haben in einer sehr aufwendigen und einer sehr fleißigen Arbeit alle möglichen Themen, alles, was mit Esperanto und DDR zu tun hat, aufgearbeitet.
Ja, und diese spezielle Aufarbeitung dieser Zeitungsserie, die ist eigentlich auch auf Wunsch vieler Esperanto-Freunde gemacht worden. Die hatten nämlich schon immer gesagt, das möchten wir gerne mal zusammengefasst sehen. Ja. Und dann hat sich diese Arbeitsgruppe entschlossen, auch das zu machen.
Genau, und diese Arbeitsgruppe, die kam alle 8 Wochen so zusammen. Und es sollte eine kleine Broschüre erscheinen, mit dem, was der Werner sagte, über die Zusammenfassung des Esperanto in der DDR. Aber wir haben gleich gemerkt, oder sehr schnell gemerkt, dass das so, wie wir das ursprünglich gedacht haben, gar nicht funktioniert. Und von wegen eine Broschüre und von wegen mal schnell, Das geht gar nicht so einfach.
Wie viele sind es denn geworden? Weißt du das?
Es gibt an die 100 verschiedene Publikationen.
Wer soll das alles lesen?
Ja. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern, der Werner und auch ein Ralf und auch ein Dr. Dahlenburg, die haben sich in dieser Gruppe aktiv beteiligt aus unserem Bundesland. Und wir haben darüber schon öfter gesprochen, aber nun gab es ein Segment dieser Arbeitsgruppe war die Erforschung der Esperanto-Ecke in der Morgen. Werner, weißt du noch, welche Partei das war?
Ja, ja. Wir kommen noch im Text dazu. Das war die LDPD, eine Zeitung der LDPD. Und die Einzelheiten dazu können wir mal im Text noch einfach mal
vorgehen.
Können
wir dann noch dran, genau.
Also, hier steht als Überschrift, als erste, Peter Levsten outet sich und gibt einige Fakten preis zu dieser Serie der Morgen. Peter Levsten war ein Pseudonym, der die Serie die Paul Linden angefangen hat, weitergeführt hat. Und das ist in dieser Vorrede auch genannt. Das ist eigentlich der Blanke gewesen. Und wir kommen auch nochmal dazu, warum er eigentlich diese Pseudonym verwendet hat. Aber fangen wir mal an. Esperanto-Sprachecken in Zeitungen sind unverzüglich aufzuheben, heißt es an einer Stelle. Nämlich nach einem verheißungsvollen Versuch nach 1945 auch in der sowjetischen Besatzungszone, die ja bis Oktober 1949 existiert hat. In der sowjetischen Besatzungszone die Esperanto-Bewegung zu reorganisieren und damals bereits auch im Rahmen des Deutschen Kulturbundes setzte plötzlich eine Verordnung mit einem sehr langen Namen setzte diesen Bemühungen ein Ende. Am 12. Januar 1949 wurde nämlich die Verordnung zur Überführung der Volkskunstgruppen und volksbildenden Vereine in die bestehenden Massenorganisationen erlassen. Das ist ein sehr langes Ding, ganz einfach. Alles, was schon bestand, soll in die neu gebildeten Massenorganisationen hineingebracht, gepresst, also einfach durch Verordnung überführt werden. Ne?
Ganz genau. Das hat man dann auch gemacht. Sicherlich war es nicht nur menschenfeindlich, was man davor hatte. Man wollte nur, dass man keinen Wildwuchs hat von Vereinen und Gruppen. Und
die Kontrolle haben.
Man wollte die Kontrolle haben und wenn man die Kontrolle über diese Gruppen hat, dann hat man sie eigentlich auch in Ruhe gelassen, so einigermaßen.
Ja. Ja.
Ein Problem war natürlich Esperanto, Werner.
Ja. Mhm. Und in dieser Verordnung stand unter anderem drin, unter Punkt 7, die Kunstsprachen sind aufzulösen. Ido und Esperanto-Sprachecken in den Zeitungen und Zeitschriften sind unverzüglich aufzuheben. Das war 1949, noch vor der Gründung der DDR, nämlich durch die selbstverwaltenden Organe unter Aufsicht der, wie hieß es, sowjetischen Militäradministration.
Ja, genau. Ja, das. Wir waren ja noch kein Staat.
Nee, wir waren noch kein Staat.
Das wissen viele Jugendlichen gar nicht, dass von 45 Mai bis Oktober 48, 49 gab es kein Deutschland mehr.
Ja, weder im Osten noch im Westen.
Weder im Osten noch im Westen, sondern wir gehörten damals zu den Besatzungszonen der sogenannten Siegermächte.
Und dieses damalige Dekret trägt zwei Unterschriften von einem Dr. Fischer und einem Wandel. Damit war für lange Zeit allen Bemühungen der Esperanto-Freunde in der sowjetischen Besatzungszone, ich sage dann immer SBZ, und der späteren DDR die gesetzliche Grundlage für ein organisiertes Wirken entzogen worden. Offensichtlich gab es sie bis zum Verbot in Zeitungen und Zeitschriften. Leider haben wir über diese Sprachecken bis heute keine genauen Informationen, die da schon in den ersten Jahren erschienen sind. Und das wäre nochmal eine sehr umfangreiche und mühsame Forschungsaufgabe, aber ob sich da noch jemand noch mit befasst, das wissen wir nicht.
Man muss zum Hintergrund sagen, diese Verordnung, das spricht ja von unverzüglichem Aufheben der Esperanto-Ecken in den Zeitungen. Wir wissen ja, es gab kein Fernsehen und andere Publikationen, sondern in der Regel waren die Zeitungen die Masseninformationsbörsen. Und wir kommen noch zu dem Grund, warum die Deutschen, denn das waren ja Deutsche, die das unterschrieben haben, das so radikal durchgesetzt haben. Die Regie bittet um Musik.
Ja, jetzt kommt von der CD noch so Just Tag, Nacht wird Alltag, der erste Titel Pornin für uns. Thank you.
mire wieder drin. Schon die etwas auch in jedem Mann das mit. Hier mich wäre das nur. Kein Dauer des Gutemers. Hier mit das la Problem. Schon ich das nicht, wenn man kann gut la agen. Hier mich vor Igas nur. La tuta noch son. Poni, ne beno tua chan. Poni, finita via dan. Povi, om vita via co. Povi, restato los. Con vi, mi estes longe nun. Con vi, ne restes la fortun. Tu vi, ion rimarcas ne. Al mi, venet la ve. Hier mire wieder sind, schon die etwas auch wie mir dem Mann das mit. Hier mir aber das nicht, kein Dauer vielen Dämmer. Hier am Estas la Problem, die Kotschers, die kennt man kann ab.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Wir haben heute unsere Themensendung, das heißt, wir besprechen nur ein einziges Thema über Esperanto. Und zurzeit sind wir dabei, eine Zeitung aus der DDR noch einmal zu betrachten, die über Jahrzehnte eine Esperanto-Ecke publiziert hat. So. 1949 wurde Esperanto definitiv verboten, und zwar von der deutschen Verwaltung, die die Sowjetunion eingesetzt hatte in der SBZ. Und da muss man auch sagen, warum das so eifrig war. Denn die deutschen Verwaltungen begannen ja an den Ende der 40er Jahre so langsam zu arbeiten. Und diese Übereifrigkeit des Verbotes des Esperanto lag daran, weil damals und auch noch später, in die späteren Jahre hineinreichend, Russisch die Weltsprache werden sollte. Und da war man felsenfest überzeugt, dass in ganz kurzer Zeit Russisch die große Weltsprache wird. Erst einmal das sozialistische Lager, bitteschön, das ging ja von der Elbe bis nach Wladiwostok. Und da war auch noch China dabei und Vietnam. Das war also schon ein recht erfolgreicher Block. Dann begann ja auch schon langsam die Entkolonisierung. Indien war damals aktuell, aber auch andere Staaten. Südamerika hatte sich schon befreit, schon lange vorher. Lange Rede, kurzer Sinn. Die gesamten Eliten der Welt wurden nun in Russland, also in der Sowjetunion, ausgebildet. Russisch, Weltsprache der Zukunft. Dazu hatte Stalin entsprechende Ausführungen gemacht. Und nun Esperanto-Ecken in der damaligen Besatzungszone, das geht nicht. Das könnte ja in Zweifel ziehen, den Sieg, den endgültigen Sieg der russischen Sprache. Und deswegen waren besonders die deutschen Kommunisten, die die DDR regiert haben, ganz besonders scharf im Verbot. Das sagt man dem Paul Wandel nach, der besonders das Esperanto nicht leiden konnte. Warum, weiß ich leider nicht. Und der hat ja auch dann unterschrieben, was der Werner Lewin hier vorgelesen hatte.
Ja.
So, das und, erst einmal zum Hintergrund.
Ja, und jetzt kommt in dieser Situation nach, wie viele Jahren sind das, von 49 bis 65, das sind 16 Jahre, ne? 16 Jahre. Nach 16 Jahren kam plötzlich eine Wende. Es gab inzwischen schon den Kulturbund, der hatte die verschiedensten Namen, Deutscher Kulturbund, Kulturbund der DDR und noch weiß ich was. Und der Kulturbund hatte ja die Aufgabe, alle möglichen Vereine, Interessengemeinschaften so unter seinem Dach zusammenzufassen. Und das hat auch ganz gut funktioniert in der DDR, das wissen wir persönlich, aus persönlichen Erfahrungen. Und jetzt am 31. März 1965 gab es einen zentralen Arbeitskreis der Esperanto-Freunde im Kulturbund. Der wurde plötzlich gegründet und der hatte nicht die Aufgabe, weder Esperanto zu verbreiten, sondern er sollte die noch vorhandenen
wollen wir sagen, älteren Esperanto-Freunde, die es in der damaligen SPZ und später in der, die dann schon in der DDR gab, die sollte er zusammenfassen und betreuen, damit sie eine, sozusagen, eine, kein Verein, die gab es ja damals nicht, eine Heimat hatte.
Eine Heimat für die alten Arbeiter Esperanto-Freunde. Ja. Und deswegen dieser sperrige Name, den wir dann noch lange Jahre trugen, der zentrale Arbeitskreis. Das deutet schon an, hier geht es also nicht um Bewegung, hier geht es nicht um Publizierungen, hier geht es nur darum, diese alten verdienstvollen Genossen zusammenzufassen.
Ja, und dann gegebenenfalls noch, wenn es möglich ist, auch die Sprache Esperanto als für, oder diese Gruppe für politische Ziele eben zu nutzen.
Also, so gut das ja.
Ja, so gut das ging. Denn alles in der DDR war ja darauf ausgerichtet, unter die Einheitspolitik.
Ja. Und da hat aber das ZK der SED doch die Esperanto-Freunde unterschätzt. Eigentlich die alten Genossen des ZK der SED hätten wissen müssen, dass man auch die Esperanto-Freunde nicht so ohne weiteres kleinkriegen kann.
Ja, und da ist nämlich Folgendes passiert. Kurz nachdem dieser Arbeitskreis gebildet wurde, ist was Unwahrscheinliches passiert. Im Zentralorgan der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, der Morgen, erschien plötzlich an den Wochenenden, alle 14 Tage, eine Esperanto-Ecke in der Zeitung. Es ist nicht zu glauben.
Ja, es hatte niemand genehmigt. Man muss dazu sagen, was ja heute immer wieder abgestritten wird in unserer heutigen modernen Zeit des vereinten Deutschlands, diese verschiedensten Parteien, die wir in der DDR hatten, da gab es die Nationaldemokraten, Liberaldemokraten, Christdemokraten und Bauernpartei, alle diese Parteien haben natürlich ein Eigenleben gehabt. Und gerade die Liberaldemokraten hatten eine sehr interessante Zeitung und im Gegensatz zum ND, das Neue Deutschland, das Zentralorgan der SED, im Gegensatz dazu war zum Beispiel der Morgen eine hochinteressante Zeitung, ohne langweilige Artikel. Sie mussten nicht immer gleich reflektieren, was das ZK beschlossen hat oder der Parteitag, sondern sie haben für die DDR-Bevölkerung sehr wohltuend wirklich ein Eigenleben geführt, um eben die Tradition des fortschrittlichen Bürgertums zu praktizieren, sagen wir mal.
Und wie ist es dazu gekommen? Na, wie es der Zufall so will. Der Morgen hatte eine große Redaktion und in dieser Redaktion saß ein Paul Lindner. Ja. In der Kulturredaktion. Und der hat plötzlich, wir wissen heute nicht, aus welchen Motiven, aus welchen Gründen und wie das funktioniert hat. Detlef Blanke hier schreibt, die genauen Motive liegen bis heute im Dunkeln. Die sollten mal irgendwann durch ein Studium vielleicht aufgehellt werden, aber...
Ja, der Paul Lindner ist in der Esperanto-Bewegung nicht bekannt gewesen.
Ja.
Er war eigentlich ein Repräsentant unserer stillen Freunde, die wir überall auch heute noch haben, die aber selber kaum in Erscheinung treten. Mhm. Aber wenn es darauf ankommt, sind sie mitunter da. Und dieser Paul Lindner war eben 65, schon damals ein ehrwürdiger Herr. Da war eben soweit, keiner kannte ihn. Keiner kannte ihn vor 33, keiner kannte ihn nach 45. Aber er war da und hat eben schon eine ganze Zeit diese Artikelserie gebracht in der Morgen. Und auf einmal tauchte er in unserem Zentralbüro auf. Wir hatten ja in Ost-Berlin ein wunderschönes Zentralbüro an der Chausseestraße, richtig mit professionellen Kräften besetzt. Und der Paul Lindner taucht auf und sagt, er möchte jemanden haben, der diese Artikelserie weiterführt. Und das war sozusagen das erste Mal, dass er in Erscheinung getreten ist.
Ja, Detlef Blanke sagte ja gerade, diesen Paul Lindner kannte ich vorher nicht. Ich hatte zwar die Artikel gelesen, immer diese Esperanto-Ecken, aber ich kannte den Lindner nicht. Und er soll vielleicht hin und wieder mal in der Ostberliner Esperanto-Gruppe aufgetaucht sein, aber sehr selten. Und er war eben ein Esperanto-Freund und er hat einfach versucht und es hat geklappt.
Ja.
Aber René winkt schon wieder mit einer CD.
Ja, ich winke mit der CD von vorhin, Knock It Just Tag. Da kommt jetzt der zweite Titel.
Wie heißt die? Mal ein bisschen langsamer. Wie heißt die?
Knock It Just Tag.
Ja, was heißt das auch?
Zum Tag.
Das muss man entweder ins Englische übersetzen oder ins Deutsche.
Ins Deutsche. Die Nacht wird zum Tag. Und der zweite Titel, Multain Desira Mina, was viele Wünsche habe ich nicht.
Wie der Hammer, selber wieder.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg und wir sind bei der Serie, Esperanto-Serie in der Zeitung der Morgen in der DDR-Zeit. Der Morgen war die Zeitung der LDPD in der DDR und die LDPD, die hatte zum Beispiel 1987 106.000 Mitglieder,
Ja, davon träumen heute die Parteien,
ja,
so viele Mitglieder zu haben.
Die zwar politisch aktiv waren, aber nicht Mitglieder der SED werden wollten, eine Partei der Wahl also. Zu den Mitgliedern gehörten in der DDR-Zeit der Mittelstand und das Kleinbürgertum, das heißt kleine und mittlere Gewerbetreibende und Kleinunternehmer, Handwerker, Einzelhändler und Besitzer, später Leiter von Betrieben mit staatlicher Beteiligung. Der Morgen, die Zeitung der Morgen, unterschied sich wie alle Zeitungen der Blockparteien durchaus von den Publikationen der führenden SED, obgleich der Spielraum nicht groß war. Der Morgen war im Umfang wesentlich kleiner, aber dafür lesbarer. Die innen- und außenpolitischen Beiträge waren kürzer, weniger langatmig und weniger dem langweiligen Parteistil verpflichtet, so schreibt Peter Lefsen hier. Kultur, Bildung, Wissenschaft und Unterhaltung hatten wohl einen prozentual höheren Anteil als in den SED Zeitung oder der SED-Presse. So fand man im Morgen zum Beispiel Hobby-Ecken, sehr häufig und umfangreich, zum Beispiel die Münzsammler, die Philatelisten und auch die Esperantisten. Die erste Ausgabe von Der Morgen erschien schon am 3.8.1945 und die letzte am 11. Juli 1991. Es ist ja so, mit der Wende ging Der Morgen an eine andere Redaktion über, nämlich an den Tagesspiegel, und der hat sie nachher
platt gemacht
wegen Unwirtschaftlichkeit.
Na, die Partei selber, die LDPD, wurde ja dann angegliedert an die FDP, an Genscher, und nachdem das geschehen ist und nachdem sie alle Güter der DDR übernommen haben, die ihre Häuser und so weiter, dann wurde sie platt gemacht. Aber das ist nicht unser Thema.
Nee,
unser Thema
ich ist wollte ja noch sagen, um die Auflagehöhe ungefähr. Die Auflage der Zeitung betrug zwischen 60.000 und 80.000 Exemplaren. Am Wochenende wegen der Unterhaltungsbeiträge erreichte sie auch 100.000, aber wirklich verlässliche Zahlen sind eigentlich aus der Zeit nicht bekannt.
Aber 100.000 mal Esperanto, sozusagen, das ist schon eine beachtenswerte Angelegenheit.
Ja, besonders auch bei den Philatelisten war sie beliebt, das hatte ich vorher schon gesagt. Wegen einer Serie zur Philatelie, die von Peter Fischer geschrieben wurde. Wenn uns Philatelisten hören, die werden das vielleicht noch wissen, ältere.
Ja, ich wollte noch was sagen zu Paul Lindner. Also das ist der Redakteur, der über 10 Jahre etwa diese Esperanto-Ecke geführt hat, nicht ganz 10 Jahre, einige Jahre die Esperanto-Ecke geführt hat im Der Morgen. Übrigens war der für uns Norddeutsche interessant, ein Verwandter von Ehm Welt, der bis 66 gelebt hat. Und da hat auch die Heiden von Kummerow geschrieben und so weiter. Also aus diesem Familienkreis kommt der Paul Lindner.
Und der Paul Lindner hat also über 5 Jahre kontinuierlich und regelmäßig pünktlich diese Serie geliefert. Und ich blätter mal ganz kurz mal um die Anzahl zu sagen. Der Sprachkurs von Paul Lindner hat ja 185 Lektionen und ab von 53. habe ich mal nachgeschlagen, bis zur 168. war das eine erweiterte Form eines Wörterbuches. Da hat er neue Wörter in Sätzen versteckt, die er vorher schon also Wörter immer mehr aufgebaut, bis er aus den aufgebauten Wörtern Sätze bilden konnte und hat in diesen Sätzen wieder neue Wörter versteckt. So ist er bis zur 185. Lektion gekommen und dann hat er die Sache abgegeben.
Ja. Wir müssen dazu sagen, dass wir damals noch kein Lehrbuch hatten in der DDR, also in den Mitte der 60er Jahre. Wir hatten keine Wörterbücher. Wir mussten sie auf krummen, was heißt krumme Wege, wir mussten sie aus dem westdeutschen Bereich einführen und haben das dann auch erfolgreich gemacht durch Büchertausch und so weiter. Das war also nicht so einfach und deswegen war das wichtig, dass eben auch Wortlisten entstanden und die wurden dann von den Freunden durchaus auch als Wörterbuch erst einmal verwendet.
Ja, liebe Hörer und Hörer, die erste Lektion, die dann von Peter Lefsen, also Nachfolger von Paul Lindner, geschrieben wurde, die erschien im Januar 1969. Und jetzt mal zu dem Pseudonym, da weißt du besser Bescheid,
ja.
Kannst du mal das vortragen.
Ich habe das ja zum Teil miterlebt. Ja. Also diesen nach Paul Lindner, die Serie, die dann bis zur Wende weiterlief, hatte ein Pseudonym. Und das wusste aber keiner, dass er ein Pseudonym ist, sondern man nahm nur als Erkenntnis, dass der Autor jetzt Peter Lefsen heißt. Und damit war das gut und da wurde gesagt, ja, das ist ein älterer Esperanto-Freund, der kann aber noch zu Hause sehr gut arbeiten und er liefert dem morgen jede 14 Tage seine Esperanto-Lektion, etwa eine DIN A4-Seite. Und ansonsten ist er nicht bekannt und er will auch seine Ruhe haben.
Ja.
Und damit waren wir alle glücklich und zufrieden. Wichtig war für das Esperanto-Volk der DDR, es gab eine große Zeitung mit Esperanto-Ecke. Da gab es einen, der das sehr fachgerecht macht. Wir haben auch immer gestaunt, dass derjenige Peter Lefsen so unheimlich gut informiert war. Der wusste sofort über alles Bescheid. Dann wurde dann gefragt, na, wie macht er denn das? Naja, sagt er, der telefoniert öfter mit Dr. Blanke und dann ist er immer bestens informiert. Und erst so nach und nach, ich war auch nicht, gehörte nicht zu dem kleinen Kreis, die das wussten, aber, also wer dahinter ist, dass es Dr. Blanke ist, aber irgendwie habe ich es dann doch erfahren, ich habe mich auch gar nicht drum gekümmert, irgendwie habe ich dann doch erfahren, war aber dann verpflichtet, den Mund zu halten. Warum? Das hat damit zu tun, der Dr. Blanke war sozusagen Repräsentant des Kulturbundes, Repräsentant der politischen Staatsmeinung. Und es war also nicht angenehm, wenn man feststellen würde an bestimmten Stellen der DDR, dass der nun in der Zeitung noch und in der und anderen Parteien sich noch tummelt. Und es hat wahrscheinlich auch niemand erforscht, aber man sollte das ja auch nicht provozieren. Es war also ein gewisser Schutz ihm gegenüber, damit man nicht unangenehme Fragen auf ihn stellt.
Gut, das war das Pseudonym, aber dazu habe ich noch eine kleine Ergänzung. Der Flanke hat auch mal aufgedeckt, woher eigentlich der Name kam. Er ist nämlich durch einen Verwandten, der so hieß, zum Esperanto geführt worden und der hat ihn auch später in seiner Jugendzeit sehr oft unterstützt, wenn er Materialien über Esperanto brauchte. Und als kleine Ehrung und als Andenken an seinen Verwandten hat er eben den Namen Peter Lefsen benutzt. So,
ja.
Damit hätten wir die Sache der Namen Paul Lindner und Lefsen abgeschlossen und können wir weitermachen. Für welche Zielgruppe waren eigentlich diese Esperanto-Ecken in der Zeitschrift der Morgen gedacht? Für wen sind sie geschrieben? Dazu sagt der Flanke, der Morgen wurde nur von wenigen Esperantisten gelesen, insbesondere in der ersten Zeit. Der Kurs von Paul Lindner wandte sich an die Leser der LTPD-Zeitung, also an Nicht-Esperantisten, unter denen man hoffte, Interessenten für die Sprache gewinnen zu können. Natürlich wurde der Kurs unter den Esperanto-Freunden damals bald bekannt, denn es zeigten sich ja Leserbriefe und da konnte man schon den Leserkreis erkennen, dass es auch andere Esperanto-Freunde dabei waren. Der Flanke schreibt nun, er hat weiterhin versucht, für beide Zielgruppen zu schreiben, was natürlich sehr schwer ist. Das ist nicht einfach. Für die gestandenen Esperanto-Freunde waren seine Informationen oft, kalter Kaffee, nichts Neues, sollen wir sagen.
Ja.
Aber es ist doch so, dass doch viele andere Unbeteiligte und Interessierte von Esperanto dadurch überhaupt erfahren haben. Sie haben es vielleicht nicht alles gelesen, aber schon wenn der Name auftaucht, hat das eine gewisse Wirkung in die Breite. Und diese Wirkung ist ja in der DDR auch nachgewiesen worden.
Ja, interessant ist außerdem noch, dass dann morgen eine sehr akkurate Zusammenarbeit mit dem Autor, also in diesem Falle sagen wir mal den Namen Dr. Blanke hatte. Er bekam jeden Leserbrief, jede Anregung, jede Kritik alle möglichen Dinge, die wurden ihm übergeben, die hat er dann bearbeitet und auch mit dem Briefbogen des Morgen wieder zurückgeschickt, wenn es um Fragen ging. Also das ging wunderbar, denn mitunter, wenn solche Esperanto-Ecken über längere Zeit erschienen sind, gab es auch Probleme mitunter, dass man sagte, naja, ist das nicht zu viel des Guten? Können wir das nicht ein bisschen bremsen? In diesem Fall war das nicht so, ganz im Gegenteil. Ich weiß nicht, ob du das schon vorbereitet hast. Als das eine sehr erfolgreiche Serie war, kamen auch die Parteien, die anderen Parteien auf die Idee, die Christdemokraten und also von denen weiß ich das ganz genau, wir im Norden hatten ja den Demokrat von der CDU, der DDR, und die haben dann auch diese Serien nicht übernommen, sondern eine extra Esperanto-Ecke eingerichtet, die wir dann auch ausgewertet haben in den Esperanto-Artikeln. Die Regie sagt, Musik, bitte genau und langsam ansagen, was da kommt.
Ja, jetzt kommt von der CD, die wir schon erwähnt hatten, noch so in das Tag, Nacht wird zum Tag, der dritte Titel, Revenu al Pechino, Kehr nach Peking zurück.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle on the Esperanto. Wir bringen heute in der Themensendung einen Bericht über die Zeitungsserie, eine Esperanto-Serie in einer Tageszeitung in der DDR-Zeit, und zwar die Tageszeitung der Morgen von der LDPD. Und wir sind schon ziemlich weit in unserem Thema und nochmal zu einigen Hinweisen, welche Nachfolgen oder welche Folgen diese Veröffentlichung im Morgen hatte. Nämlich, es gab auch für andere Zeitungen und für die Blinden etwas. Die Blindenschrift und die CDU-Presse der damaligen DDR.
Nicht der damaligen.
Der DDR.
Heute sind wir damalig, aber damals war das die DDR.
Der DDR. Zu den interessanten Ergebnissen, die man als Ableger von der Morgenserie bezeichnen könnte, gehören auch folgende. Erstens, der Kurs von Paul Lindner erschien im Punktdruck, in Klammern Blindenschrift, wie in Folge 275 zu lesen ist. Die CDU-Presse verfügte in Berlin über eine zentrale Redaktion, die mit ihren Beiträgen vor allem die Kultur- und Hobbyseiten der Bezirksorgane in der DDR belieferte. Die DDR war ja damals in Bezirke gegliedert. Sie waren auf den Morgenkurs aufmerksam geworden und bestellten bei Peter Lefsten ebenfalls eine Serie. Also Die anderen Zeitungen fanden das sehr gut, zum Beispiel die CDU, und machten es sozusagen nach. Dabei handelt es sich allerdings im Wesentlichen um Beiträge, die schon im Morgen erschienen waren und die dann überarbeitet wurden für die andere Zeitung, damit sie nicht wörtlich, nämlich an nicht wörtlich genauso hielten. Diese Beiträge wurden der zentralen Presse der CDU angeboten und von einzelnen Blättern dann übernommen. Und insgesamt sind auf diese Weise in der DDR von 1979 bis 1988 etwa 100 Beiträge in unregelmäßigen Abständen in anderen Zeitungen der CDU erschienen, zum Beispiel die Union in den Bezirken Dresden und Leipzig, der Neue Weg in Halle und Magdeburg, das Thüringer Tageblatt in den Bezirken Erfurt, Gera, Suhl und der Demokrat in den Nordbezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg. Und die Folge der Serie von Paul Lindner erschien wöchentlich jeweils in der Sonntagsausgabe und ab Januar 69. Aber dann später hat sich das geändert, manchmal gab es andere Rhythmen und das wollen wir aber im Einzelnen hier noch nicht mehr vortragen.
Ja, wir wollen ja eigentlich bei dem der Morgen bleiben.
Ja.
Und da gab es dann eben die 705. Folge, das ist also, man muss etwas beachten, vielleicht haben wir auch noch nicht gesagt, das ist auch interessant, dass man alle Folgen beisammen hat. Das ist also gar nicht so einfach. Und es sind alle 700 Folgen textlich, inhaltlich vorhanden und sind aufgearbeitet worden. Und zwar durch eine ABM-Maßnahme der Bundesregierung. Die hat den Vereinen angeboten,
Schreibarbeit. Ja.
Und dann hat also dieser Verein, das gab also diesen ABM-Verein Scriber, interessanterweise ein Esperanto-Wort.
Ja, das fand ich auch
Scriber.
Sehr lustig.
Ja, dieser Verein hat da also in einer mühseligen, unendlich mühseligen Arbeit das zusammengetragen. Nun muss man sich vorstellen, das sind ganz unschuldige Menschen, diese ABMer. Und die haben das also geschrieben, aber den Esperanto-Text eben so gut, wie sie konnten. Denn in der Regel waren sie ja keine Esperanto-Freunde. Und das musste dann ja noch einmal richtig korrigiert werden.
Ja, da können wir gleich mal nachher, na gut, mach mal erst zu Ende.
Ja, ich wollte nur sagen, welche Massenarbeit, also welcher Fleißarbeit dahinter steckte, das alles aufzuarbeiten. Und zu dieser Serie der Morgen sind übrigens 3 Bände erschienen, also 3 Büchern, weil das so viel ist. Wir werden dann, hoffe ich, zu einigen Artikeln noch kommen, um mal die Hörer zu informieren, was wurde da eigentlich alles geschrieben. Und ja, es gibt ja noch diese Gesellschaft für Interlinguistik. Das ist also eine interlinguistische Gesellschaft, die sich nur mit dem Problem Esperanto beschäftigt und internationale Sprache. Und dieser Verein war Auftraggeber für diese ABM-Geschichte. Ja, das mal so am Rande, was da so dranhängt.
Ja, du hast da noch was von vielen Fehlern erzählt. Und wir haben den großen Vorteil, bisher haben wir ihn noch, dass in unseren Reihen von den DDR-Esperanto-Freunden, die heute noch leben, jemand dabei ist, der Fehlerkorrektur, also der Spezialist ist, oder Spezialistin für Fehlerkorrektur,
ja.
Nicht? Nämlich die Ino Kolbe.
Ino Kolbe?
Die Ino Kolbe ist 1914 geboren.
Oha.
Und wie alt ist sie dann heute?
Ah, René, du bist der Jüngste, rechne das mal schnell aus.
94.
Ja. 94. Und die hat eben also vor 7 Jahren diese ganze Sache, diese 705 abgetippten, durch diese ABM-Gruppe abgetippten Artikel in der Morgenkorrektur gelesen und verbessert.
Ja, man muss also wissen, sie ist eine berufsmäßige Korrektorin, ja. Oder so, ich weiß nicht, wie genau sie heißen, und sie hat bei Enzyklopädie Leipzig gearbeitet, also ein Verlag, der sich mit Wissenschaft, mit Wörterbüchern beschäftigt hat, und da war sie über viele Jahrzehnte tätig. Sie ist absolut sauber und sie kann auch diese Korrekturschrift, da gibt es ja ganz bestimmte...
Und außerdem spricht sie fließend Esperanto seit Kindheit.
Ja, sie ist eine geborene Esperanto-Freundin,
ja.
Denaska nennen wir das, Denaska Esperantisto. Und ja, da ist sie also am Werk gewesen und sie hat übrigens alle Bücher, die unsere Arbeitsgruppe DDR-Geschichte Esperanto herausgegeben haben, also diese knapp 100 Titel, hat sie alle Korrektur gelesen. Auch die Neubrandenburger, auch die Mecklenburg-Vorpommern haben etliche Bücher dort beigetragen und auch das hat sie gefunden.
Ja.
Und sie findet immer was, es ist ja schlimm.
Und eine andere Frau, eine weitere Frau, eine Esperanto-Freundin, hat das Ganze dann per PC den Text geschrieben, um in die Diskette reinzubringen, also in auf eine CD zu bringen.
Ja. Und noch was Persönliches, diese Ino Kolbo aus Leipzig, die eine Arbeiter-Esperanto-Freundin, hat mit 88 Jahren sich noch einen Rechner angeschafft und hat gesagt, jawohl, ich arbeite mit dem Rechner, ich kann zwar nicht Internet und alle diese modernen Figuren, aber ich werde das, was ich schreibe, eben mit dem Rechner verbessern und noch schöner machen. Also überlegen Sie sich mal, liebe Hörerinnen und Hörer, mit 88 Jahren noch anzufangen mit einem Rechner in dem Alter und mit der Begeisterung, da gehört schon was dazu. So, jetzt gibt es schon wieder Musik.
Ja, wir sind bei 40. Das passt vielleicht dazu ein bisschen. Miraclo estas mia vivo. Ein Wunder ist unser Leben. Und
liebe Hörer und Hörer, hier ist Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Auf Ende Radio Treff 88,0.
Ja, genau. Und wir haben den Der Morgen, eine Serie Esperanto-Ecke einer großen DDR-Zeitschrift oder Zeitung und bearbeiten heute dieses Thema wörtlich miteinander. Und wir sagten, dass es sehr viele Artikel gegeben hat,
ja.
705.
Ich wollte nochmal die Aufgliederung sagen. Paul Lindner hat den kleinen Sprachkurs von Lektion 100, von 1 bis 185 geschrieben. Dann hat Peter Lefsten den fortgesetzt von 186 bis 250. Und ab 251 bis 705 Esperanto und seine Bewährung in der Praxis.
Hat ja. Und nun wollen wir wenigstens mal einige, liebe Hörer und Hörer, einige Artikel so mal erwähnen.
Ja.
Die 705 ist eine ganze Menge. Beispielsweise der Esperanto-Kongress in Helsinki. Das war der 54. große Weltkongress. Oder ein Buch über Esperanto in der DDR. Oder Radio Warschau sendet in Esperanto. Oder Esperanto an sowjetischen Schulen. Oder Weltliteratur in Esperanto. Oder Esperanto-Freunde im Kulturbund. Oder Esperanto als Fachsprache. Es gab damals, das ist schon ein paar Jahre her, 69, 120 verschiedene Fachwörterbücher. Oder Esperanto-Tonfilme. Es gibt ja jede Menge Esperanto-Tonfilme. Oder gab sie damals. Oder Esperanto, einzig erfolgreiche internationale Sprache von etwa 1000 Versuchen. Oder der 55. Esperanto-Weltkongress in Wien, das war 1970. Oder Esperanto-Jugendkongresse in Graz.
Ja, oder die Arbeitsgruppe Interlinguistik Esperantologie wird gegründet. Heute zu einem Wissenschaftszweig geworden.
Ja, ja. Oder Petőfi-Gedichte, ein ungarischer Schriftsteller, ein Poet, Gedichte in Esperanto von Petőfi.
Ja.
Oder im Dienste des Weltfriedens, unsere politische Orientierung der DDR, Konferenz der Esperanto-Organisation der sozialistischen Länder. Das ging damals los. Da hat man einfach die Idee gehabt, alle Esperanto-Vorstände der sozialistischen Länder zusammenzufassen, und die machten jedes Jahr mindestens eine Konferenz. Da hat sich der Westen schon bedrängt gefühlt, weil das ja eine Macht war, nicht damals.
Ja, oder ein umfangreiches Wörterbuch, das sogenannte PIF, unser Standardwörterbuch im Esperanto, wird vorgestellt. Oder ein Esperanto-Zeltlager in der UdSSR, also damals oder kurz Sowjetunion, wer das nicht mehr kennt.
Ja.
Oder ein Lehrgang für Esperanto-Zirkelleiter in Bazaro. Das ist natürlich, ich war zweimal in Bazaro, ein wunderschöner Ort.
Ja, es war eine Villa, und ja. Wir haben ja das auch aufgearbeitet. Das war übrigens auch eine Broschüre, die wir beide miteinander, oder war ich das alleine, zusammengestellt haben, über alle zentralen Seminare des Esperanto-Verbandes der DDR. Und da kamen wir, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Seminare für Kursusleiter, für Jugendgruppen, für ich weiß nicht was. Und da haben wir zunächst mit fremden Pädagogen diese Unterrichte gemacht, und später hatten wir eine eigene Elite, sage ich mal so, eine eigene Esperanto-Elite, die sich selber dann wieder oder ihr Wissen weitergegeben hat an die nächste Generation. Aber gehen wir nochmal wieder zurück in diese Artikelserie. Ja.
Über das Bildungssystem der DDR, Esperanto in den Schulen oder im Dienste des Weltfriedens, eine Konferenz in Berlin oder die Gedichte Heines in Esperanto.
Ja.
Lehrmittel in Blindenschrift.
Oder von Comenius bis Čapek. Comenius war ein alter Esperanto, nein, ein Pädagoge aus dem Mittelalter, späten Mittelalter, der übrigens die internationale Sprache vorgeschlagen hat. Er nannte sie die universelle Sprache, braucht man. Oder Esperanto an Budapester Schulen. Oder Universitäten und Esperanto. An welchen Universitäten wird Esperanto gelehrt?
Oder ein Quiz über Esperanto, wo es dann auch Gewinner gab, die dann auch veröffentlicht wurden in der Zeitung, die eine Prämie erhielten.
Oder über ein Esperanto-Kursus für die Blinden in Punktschrift. Da wurde also jetzt in der Schwarzschrift darüber berichtet. Und zwar unter dem Titel Amicizia per Viaggio. Eine Freundschaft durch Reisen.
Ja, und so eine Serie konnte ja an der Politik der DDR auch nicht einfach vorbeigehen. Also, wo hatte ich das noch hier? Unser Vertrauen den Volksvertretern, die Wahlen. Zusammengefasst mit Fabeln von Aesop in Esperanto und Kalman Kalocsai. 80 Jahre. Wer war das, Kalocsai?
Kalocsai war ein ungarischer Wissenschaftler, eigentlich ein Mediziner, der aber sich neben seiner Medizin, und war dabei erführend tätig, weltweit, auch mit Esperanto und Literatur beschäftigt hat. Und ein ganz berühmter Mann aus Ungarn.
Dann auch mal über Latein als internationale Sprache.
Ja, oder Esperanto-Kurse in der Welt, zum Beispiel Fernsehkurse gab es in verschiedenen Staaten, Radiokurse oder ein Esperanto-Atlas aus Prag oder die Sommeruniversitäten. Wir haben ja im Esperanto auch diese internationale, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, die ist eine Sommeruniversität mit echten Professoren, sage ich mal, die einmal im Jahr über eine bestimmte Zeit zusammenkommen und die Prüfungen abnehmen für bestimmte Studenten und auch also Prüfungen abnehmen. Das gibt es und gab es damals.
Und auch internationale Radiosendungen, zweimal täglich. Parola Varsovio.
Ja, das war ein Leuchtturm hier in den sozialistischen Ländern.
Heißt ungefähr, hier spricht Warschau.
Ja, Parola Varsovio, eine einmalige Sache von 1959 bis vor einigen Jahren. Da hat dann diese neue polnische Regierung mit den Zwillingen Esperanto sozusagen verboten im Radio, weil es ist eine jüdische Sprache. Das hat uns also ganz komisch erinnert an die Zeit ab 1933. Dann gab es aber einen internationalen Sturm der Entrüstung und Proteste, sodass die damalige Zwillingsregierung dann das noch wieder revidieren musste. Aber die Redaktion, die Esperanto-Redaktion, ist ganz arg dezimiert. Aber Radio Warschau sendet weiterhin in Esperanto. So, wieder zurück in die Artikelserie, nur damit Sie einen Überblick ein bisschen haben, was man alles so getrieben hat in diesen Artikeln. Und zum Beispiel auch politische Begriffe in Esperanto. Wie heißt in Esperanto Klassenkampf? Wie heißt Arbeiterklasse? Wie heißt sozialistischer Wettbewerb? wie heißt das und das?
Ja.
Das sind politische Begriffe, die muss man, ich habe jetzt nur spaßeshalber einige gesagt, aber das wird ja auch ständig erneuert. Das wissen wir ja heute aus dem Leben, dem politischen Leben der Welt, dass man ständig wieder neue Begriffe hat. Und zum Beispiel bis vor kurzem wussten wir noch nicht, was Prekariat heißt. Nicht? Das ist so eine Art Proletariat, aber man nennt das eben anders. Und dann, das entwickelt sich natürlich auch und das muss man auch ins Esperanto übersetzen. Ja, das ist also erstmal soweit. Jetzt haben wir wieder Musik.
Ja, jetzt ist Musik dran. Und zwar den Titel Nur la Amo, nur die Liebe.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind wieder hier, die Redaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir sind bei der Esperanto-Serie in der Zeitung der Morgen zu DDR-Zeiten. Und zum Schluss möchte ich mal einen Kommentar vorlesen von einer Esperanto-Freundin, die an der Herstellung, Zusammenfassung dieser Bücher oder dieser ganzen Serie beteiligt war, Monika Ludewig. Sie hat nochmal das alles in Korrektur geschrieben für die Überführung auf eine CD und sie sagt dazu Folgendes. 507 Esperanto-Lektionen erschienen im Laufe vieler Jahre in der Morgen, noch einmal abgetippt im Rahmen einer ABM-Maßnahme. Ich habe sie alle rasch gelesen, sehr rasch, um Tippfehler am Computer zu verbessern. So kann meine Darstellung zu dem gesamten Werk nur sehr oberflächlich sein. Obgleich sich beim Überdenken im Nachhinein ein großes Erstaunen darüber einstellte, wie es wohl möglich war, von April 1965, 10 Tage nach der Gründung des Zentralen Arbeitskreises, bis zur Einstellung der Zeitung, wendebedingt, regelmäßig Esperanto-Lektionen zu veröffentlichen. Dies war ein Glücksfall für die Plansprache und die vorliegende Sammlung ist eine Fundgrube, was Kurse, Informationen, Sprachwissenschaftliches, Esperanto-Literatur, Esperanto-Geschichte betrifft. Sie ist auch ein vieljähriges Zeitzeugnis, dessen Rahmen die Esperanto-Bewegung und Esperanto-Lehre, in dessen Rahmen diese Esperanto-Bewegung in der DDR eingebettet war. Die Lektionen 1 bis 184, ein umfangreicher Sprachkurs von Paul Lindner, enthielten von Anfang an und stetig steigend viel Esperanto-Texte und auch sehr bald Übersetzungsaufgaben, die in Lektionen 64 in ein Preisausschreiben mündeten. Unter den Gewinnern Rosi Saliger, Heinz Müller, Philipp Grimm, Paul Stach fand ich auch den mir schon bekannten Hans Wegener. Eine Brücke zu meinem eigenen Esperanto-Versuchen. Das erinnerte mich auch an meine Lehrerin, Hella Sauerbrei, die zu jedem Erscheinen von Der Morgen sprintete zum Kiosk, um die Esperanto-Beiträge nicht zu verpassen. Sie hat dabei so manches Kästchen Konfekt im Zeitungskiosk gelassen. Ich sah es damals sehr gelassen. Ein kurzes Verweilen bei den Korrekturarbeiten aber, zum Beispiel bei einem Gedicht, übersetzt von Herrn Samenhof, ein Gedicht von Uhland, droben steht die Kapelle, hat mir dann auch wieder klar gemacht, dass man seinerzeit viel ergänzenden Lehrstoff und auch Ansporn zum Lernen aus den Folgen, aus den Esperanto-Folgen in Der Morgen ziehen konnte.
Ja, das ist eine interessante Kommentierung. Und was diese Monika gesagt hat oder geschrieben hat, ist ja interessant, wenn man das in einer Zusammenschau, in einem Überblick sich mal betrachtet, welche Themen, welche Systematik da drin gesteckt hat. Und man kann das nicht nur unterstreichen, sondern man muss das mal deutlich sagen. Damals gab es keine Rechner, wo man systematisiert und das alles ein bisschen geordnet, sondern damals gab es nur bestenfalls die Schreibmaschine. Und da den Überblick zu behalten, welche Themen sind schon berührt worden und was muss noch kommen und so weiter, das ist sehr wichtig. Und wenn man das heute in der Zusammenschau sich ansieht, was dort alles gelaufen ist, ist das also ein wirkliches Nachschlagewerk nicht, aber ein Übersichtswerk über Esperanto in der Welt. Ja, so kann man sagen, obwohl es ja eine DDR-Zeitung war.
Ja, das, was Sie eben so ausdrücken wolltest, hat ja auch Detlef Blanke selbst gesagt. Sehe ich mir heute die Beiträge wieder an, so ist mir klar, dass ich hier und dort durchaus etwas schnell geschrieben habe. Nicht? Oder die wenn ich der Folge 391 einen Lehrstuhl für Esperanto an der Universität Budapest aufgeführt habe, so wäre das genauer, dort gab es nur ein Fach und keinen Lehrstuhl. Also Fehler sind auch entstanden und auch manches hat sich wiederholt, denn mit der Zeit hat man nicht mehr den Überblick über alle Serien.
Ja, wiederholt im Sinne, dass man dieses Thema schon mal hatte. Das schadet aber gar nicht. Bedenken Sie, wie wichtig die Wiederholung ist, ja, die Mutter der Weisheit, ja. Dass man also nichts genug sagen kann.
Das hatten wir auch mal im Russisch. Pastarenie Matsch Uchenja. Das heißt, Wiederholung ist die Mutter der Wissenschaft.
Ja, ganz genau. Das haben wir also die Russen auch gewusst.
Ja. Ja, aber jetzt sind wir, glaube ich, mit unserem Latein gleich am Ende, denn die Uhr zeigt schon 57,5 Minuten. Ja. Und ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, ne, René?
Ja, wir schicken die Hörer, zu Bett noch nicht, aber...
Naja, wir werden jedenfalls, hoffe ich doch, nachdem wir die Bedingungen der Entstehung und des Erscheinens der Serie mal untersucht haben, vielleicht auch mal einige Beiträge später näher unter die Lupe nehmen, denn wir müssen jetzt, glaube ich, Schluss machen, ne?
Ja, sieht so aus. Und zuletzt Info. Wiederholung dieser Sendung am 20.04.2008 um 17 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist dann am 1. Mai um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto Welle am 16. April war Werner Levin.
Sangon tu i fanta, cila homan tiras familion, alla monte eterne militanta, ci promessa sanctan harmonion. Sub la sancta signo del espero, collectivo. ije, matzai batalantoi, kai rapide, deskat la afero, talaboroi de la esperantoi, konkistarat muroi de meiaroi, interlato poloi dividitai, setis altos na optinai varoi, tana santa amodis patitai.